hast gerade gesagt, ja, sie sind ein bisschen so die Anarchos, Hooligans, Punks, je nach Weltsicht. Was stellen die an? Also was ist so der klassische Waschbärschaden?
Also wo ich das sofort sehe, ist natürlich, wenn man dann irgendwie einen Dachboden betritt und merkt, okay, die komplette Isolierung ist irgendwie runtergerissen. Also ne, diese gelbe Glas- oder Steinwolle.
Wie kommen die denn da hin?
Die klettern irgendwo außen an der Fassade hoch. Klar, und wenn dann die Welpen halt zum Beispiel irgendwo oben in einem Dach groß geworden sind, dann nehmen die das natürlich auch sofort schon mit.
Und hört man das dann, wenn die da rumrandalieren?
Ja. Also Dirk Ehlert hat irgendwann mal gesagt, wenn es nicht mehr tippelt, sondern rumst, ist es ein Waschbär.
Wo ist denn jetzt schon wieder? Ich hatte doch hier eben noch, wo ist denn dieses Kabel, was da hingehört? An der Mikro, ey Mann. Suse, Paul, hallo. Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Zweimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch. Eben die volle Familienpackung. Ja, und heute die volle Familienpackung mit dem Deep Talk. Wie immer am Mittwoch reden wir mit Menschen, die uns interessieren, weil sie was Besonderes können oder wissen. Heute ist bei uns Caro W. mit ihren beiden Hunden Duck und Juri. Wenn ihr also im Hintergrund irgendwas kratzen oder schaben hört, es ist nicht Suse, die mir vors Bein tritt. Hallo, liebe Gattin.
Hallo.
Suse Schumacher, Psychologin, Gefährtin, Mensch- und Lebensberaterin. Seit wie lange? 31 Jahren sind wir verheiratet. Ich bin Hajo Schumacher, Journalist und Rumminer. Wir beide machen das zusammen mit Paul, unserem Sohn, aber die jugendliche Frische kommt heute von Caro. Hallo Caro, du bist Waschbäraterin. Jetzt mal unter uns. Der Waschbär hat ja durchaus das Zeug, ein neues Politikum zu werden, so wie der Wolf. Ne? Ist ja so ein Tier, was eigen ist, was nicht so viele natürliche Feinde hat. Und wir haben eigentlich überhaupt keine Ahnung. Der Waschbär ist uns fremd, wohnt seit noch nicht mal 100 Jahren hier in Europa. Und du bist so auf du mit dem Waschbären. Wie ging das los mit euch?
Hallo? Ich hab angefangen, wissenschaftlich mit Waschbären zu arbeiten, 2016 am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung hier in Berlin. Und genau, da habe ich dann so deren Raumnutzung untersucht. Ich habe einzelne Individuen gefangen und mit Halsbandsendern ausgestattet, um deren Habitatnutzung und zu untersuchen. Mhm. Und in diesem Zug bin ich dann vermutlich zu sowas wie einer Waschbär-Expertin geworden. Und als dann die Senatsverwaltung, die Berliner Umweltsenatsverwaltung, genauer gesagt Annette Schamann, die für die invasiven Arten zuständig ist, die hatte sich ein Pilotprojekt überlegt zur Waschbär-Vor-Ort-Beratung, um Menschen halt wirklich praktische Hilfe zu leisten, weil Waschbären schon auf Dachböden auch ganz gerne ordentlich Schaden anrichten. Und dann hatten wir viel gesprochen und ich hatte sie beraten, was irgendwie wichtig wäre und was man noch irgendwie zu bedenken hätte. Und dann wurde das ausgeschrieben, na klar, weil öffentliche Gelder. Und ich war dann die Einzige, die ein Angebot abgegeben hat, zusammen mit einer Grafikerin, weil auch so Flyer erstellt werden mussten und so weiter. Und das kann ich inhaltlich, aber optisch nicht.
Jetzt mal, bevor Suse zum Fachgespräch kommt, muss ich jetzt erst nochmal so eine Jungsfrage stellen. Du hast gerade gesagt, du hast auch ein paar Waschbären gefangen und die mit Sendern ausgerüstet. Hast du da in so raschelarmer Combat-Kleidung nachts im Unterholz gelegen mit einem Betäubungsgewehr? Oder wie fängt man einen Waschbären?
Also ich habe die Waschbären in...
Duck! Hey. Ja, der Hund möchte auch was. Ich glaube, er ist ein bisschen eifersüchtig. Kann das sein, dass du...
ich habe die Waschbären in extra gebauten Lebendfallen gefangen. Die sind
komplett. Die hast du gebaut?
Die habe ich zusammen mit einem befreundeten Tischler gebaut. Also wir haben den Bauplan von Dr. Frank-Uwe Michler bekommen. Der hat die im Müritz-Nationalpark schon erfolgreich eingesetzt und vorher auch bei einer Studie in Kassel und so. Und der hatte mir den Bauplan gegeben. Ich habe dann mit einem befreundeten Tischler gesprochen. Ich habe ihm so ein bisschen geholfen, aber zum Großteil hat er die gebaut.
So eine Art große Mausefalle oder wie muss man
sich genau, so da könnte so man sich das? Genau, so könnte man sich das irgendwie vorstellen. Ne? Also der Waschbär geht da rein, da drin ist ein Köder, da drin ist auch der Auslöser und sobald er den Auslöser irgendwie berührt, fällt die Klappe zu.
Ja.
Und ich hatte dann noch einen Fallenmelder dran, das heißt, sobald die Tür zugefallen ist, habe ich eine SMS auf mein Telefon bekommen und bin dann sofort losgefahren. Das ist halt nachts, aber nachts kommt man ja tatsächlich auch in Berlin mit dem Auto ganz gut durch. Und dann war ich eigentlich so eine halbe Stunde später, war ich dann an der Falle, habe da zusammen mit einer Tierärztin den dann in Narkose gelegt, vermessen, gewogen. Mhm. Genau, dann haben einzelne Tiere haben Halsbandsender bekommen und dann haben wir sie an Ort und Stelle wieder laufen lassen.
Haben die Namen oder Nummern?
Ich bin Wissenschaftlerin, die haben Nummern.
Und? Was man ja von Waschbären weiß, ist, dass sie auf jeden Fall nicht aus Deutschland stammen, sondern aus Nordamerika. Und dass wir sie jetzt eigentlich schon fast 100 Jahre in Deutschland haben, so roundabout, ist noch nicht ganz. Wenn du jetzt so von deinem aus deinem Forschungsinteresse guckst, was war es, was dich so sehr fasziniert hat, ausgerechnet an Waschbären?
Also bei den Waschbären war es eigentlich zuerst nicht unbedingt das Tier selber, sondern eher die Fähigkeit des Tieres, den dreidimensionalen Raum zu nutzen. Ich habe vorher auch schon mal 3 Jahre am Institut gearbeitet zu Seeadlern in Mecklenburg-Vorpommern und diesen Tieren hatten wir so Rucksacksender aufgesetzt. Mhm. Die haben Beschleunigungsdaten aufgenommen in 3 Dimensionen, also vorwärts, rückwärts, links, rechts, oben, unten und ich saß dann tatsächlich in einem Zeltversteck im Wald und habe diese Tiere dann direkt beobachtet und deren Verhaltensweisen aufgeschrieben. Der Plan war es, im Anschluss meine direkten Beobachtungen mit den automatisch generierten Beschleunigungsdaten zu verschneiden, um dann zu sehen, wie sieht zum Beispiel Fressen aus mit diesen Beschleunigungsdaten. Und diese Methode ist ziemlich gut, wenn man Verhaltensweisen von Tieren untersuchen möchte, die schwer zu beobachten sind. Mhm. Also ne, bei Seeadlern, na klar, der kann irgendwie wegfliegen. Und bei Waschbären ist es dann zum Beispiel die Nachtaktivität, die das schwer macht. Und ja, das Projekt hat leider nicht genügend Daten geliefert, weil die Sender da erst in einer
Erprobung oder
genau,
so.
Genau. Und dann stand ich nach 3 Jahren halt einfach mit zu wenig verwertbaren Daten irgendwie für Veröffentlichungen da. Und dann habe ich mich entschlossen, das nicht weiter fortzuführen, wollte aber gerne weiter mit diesen Sendern arbeiten, beziehungsweise dann schon mit etablierten Sendern. Mhm. Und bin aber schon eher, also Säugetiere interessieren mich persönlich tatsächlich schon mehr als Vögel. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was für Tiere haben wir hier, die den dreidimensionalen Raum nutzen, also welche Säugetiere? Zuerst dachte ich an Eichhörnchen, aber die sind so klein, dass der Sender nicht so lange halten würde. Und dann habe ich tatsächlich bei mir im Kiez den ersten Waschbären gesehen und dachte so.
Also mitten in Berlin?
Tatsächlich mitten in Berlin, ja.
Mhm. Und du sagst jetzt erst, es war so erst Forscherinteresse. Also dreidimensionaler Raum war dir eigentlich erstmal wichtiger als das Viech selbst.
Genau, ich bin so rum daran gekommen.
Ja. Hat sich zwischen dir und dem Waschbären seitdem was getan?
Habt ihr euch angenähert?
Ich meine, klar, du bist Wissenschaftlerin, du bist distanziert, aber hast du irgendeine Sympathie zu dem Tier entwickelt? Oder andersrum eine Antipathie?
Absolut Sympathie. Also Waschbären
also als Markus Lanz würde ich dir jetzt die Hand auf den Mund, also was fühlst du? Was hat das mit dir gemacht?
Also mich machen die irgendwie glücklich. Also das ist, aber ich muss auch sagen, ich habe auch kein Eigenheim, in dem sie im Dachboden einziehen können. Ne? Also so. Ich kann sie wirklich gut von außen beobachten. Waschbären haben einfach ganz viele Eigenschaften, die ich auch an Menschen sympathisch finde.
Mhm. Und also graue Haare über sie.
Soziales, ein soziales System oder so? Also leben die in Großfamilien oder sind die schon Einzelgänger, wenn sie nicht gerade in der Paarungszeit und in der Aufzucht der Jungen aktiv sind?
Also ihre Sozialstruktur nennt sich Fission Fusion. Die haben jetzt nicht irgendwie Rudel, wie wir das von Wölfen kennen. Die sind aber auch nicht so wie wir das von Füchsen in der Stadt zum Beispiel kennen, dass die halt paarweise ihre Territorien belaufen und nur diese Familie dort fortkommt, sondern Waschbären haben eine wahnsinnig hohe soziale Toleranz. Mhm. Wie gesagt, sympathische Eigenschaften. Das heißt, da wo es viel Nahrung gibt und viel Unterschlupf gibt, da kommen auch dementsprechend viele Tiere vor. Mhm. Das ist zum Beispiel der Grund, weswegen wir in urbanen Bereichen viel höhere Waschbärdichten erreichen können, als es im naturnahen Raum überhaupt möglich wäre. Mhm.
weil das Nahrungsangebot einfach schon so reichhaltig ist und es sind ja alles Fresser, ne? Also die gehen an Müll. Ich hab mal irgendwann einen beobachtet, der hat so die Mülltonne geöffnet, ist da reingeschlüpft und hat den Deckel wieder zugemacht.
Das war nicht unser Sohn. Nee.
Also die sind unglaublich geschickt, die können irgendwie Stahlrohre hochkrabbeln, also um dann meinetwegen auf den Dachboden zu kommen, um da vielleicht ihre Jungen dann zur Welt zu bringen. Und gleichzeitig sind sie aber auch unglaublich erfinderisch und irgendwie haben sie ja was Menschliches auch, ne? Wenn sie so mit ihren Händen, also Händen nennst du das ja nicht, Pfoten.
Ach, ich nenne es auch
Händen. Klauen.
Pfoten, dann Nahrung nehmen und essen und so, ne? Oder was würdest du sagen, was ist die Faszination jetzt an diesen Bärchen?
Ja, vermutlich, also ne, gerade so der, vielleicht sehen viele Menschen das irgendwie, dass das menschliche Züge hat, dann sind sie natürlich unfassbar niedlich. Also ne, ja, keine Frage, das ist irgendwie, das trägt natürlich auch sehr dazu bei. Also was da jetzt wirklich die Faszination für andere Menschen ist, das ist natürlich schwer für mich zu beurteilen.
Aber es gibt zum Beispiel keinen Disney-Waschbären, oder? Weil das ist ja immer so die Benchmark.
Doch, Pocahontas hat doch eins.
Ah, ja, gucke, natürlich. Gucke, siehst du, weil wenn Disney irgendein Viech vermenschlicht, dann weißt du mal, es ist so im allgemeinen Kanon angekommen. Ich finde ja Waschbären gar nicht so niedlich. Ich finde, die haben so was leicht Verschlagenes mit dieser Panzerknackerbrille. Also für mich sind sie immer auch so, ja, so Halbkriminelle.
Ja, naja, das kann man natürlich auch sagen, ne? Irgendwie, ich meine, klar, die brechen überall ein, sie werden auch ja teilweise so als die Anarchos der Tierwelt irgendwie oder bezeichnet, was sie für mich auch eher sympathisch macht. ja, das ist, wie gesagt, das ist für mich wirklich schwer zu beurteilen, wie sie von anderen da irgendwie gesehen werden. Also, ne, sie sind wahnsinnig klug, sie haben verdammt gutes Gedächtnis, sie probieren sehr, sehr viel aus, haben natürlich mit anderen Tieren verglichen wahnsinnigen Vorteil mit ihren Vorderpfoten, mit denen sie sehr, sehr viel machen können. Das ist auch ihr wichtigstes Sinnesorgan zum Beispiel. Also man kann sagen, so, ne, die riechen und schmecken sogar mit ihren Pfoten. Und das befähigt sie dazu, sehr viel an Sachen rumzumanipulieren. Und wenn sie halt einmal eine Lösung für ein Problem gefunden haben, dann vergessen die das auch nicht. Also es gibt wirklich wahnsinnig interessante Studien irgendwie schon aus den 70ern, wo sie mit Gehegewaschbären gearbeitet haben. Das sind so die ganz klassischen Verhaltensexperimente, die man halt macht. Man stellt denen so Aufgaben und guckt halt, wie lange brauchen die. Dann reiht man die Aufgaben hintereinander, bis sie dann irgendwann an die Belohnung kommen. Dann haben die Reihenfolge von diesen Aufgaben verändert und auch das schaffen die noch. Und was ich tatsächlich am faszinierendsten fand, die haben den nach 3 Jahren, 3 Jahre hatten die mit dieser Aufgabe nichts zu tun, nach 3 Jahren haben sie denen die gleiche Aufgabe gestellt und sie konnten es noch immer. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also
kannst du sagen, auf welcher Intelligenzstufe das ungefähr ist mit anderen Tieren? Ist das so Delfin-Level?
Es wird verglichen mit Rhesusaffen.
Mit Reden, also Affe ist doch schon mal ganz schön gut. Ja. Hätten viele Menschen Probleme da ranzukommen. Aber gut, das ist ein anderes Ding. du hast gerade gesagt, ja, sie sind ein bisschen so die, was hast du gesagt? Die Anarchos, Hooligans, Punks, je nach Weltsicht. Was stellen die an? Also was ist so der klassische Waschbärschaden? Wo man sofort sieht, wo du sofort siehst, aha, das war A23 und B74. Das ist die Handschrift.
Also wo ich das sofort sehe, ist natürlich, wenn man dann irgendwie einen Dachboden betritt und merkt, okay, die komplette Isolierung ist irgendwie runtergerissen. Also ne, diese gelbe Glas- oder Steinwolle.
Wie kommen die denn da hin?
Die klettern irgendwo außen an der Fassade hoch.
Aber so, dann ist da ja, wie du zu Recht gesagt hast, ein Dach.
Genau.
Da muss man ja irgendwie durch.
Ja, naja, häufig sind es halt alte Dächer, bei denen die Dachschindeln sehr beweglich sind und dann heben die hoch und dann schlitzen sie die Dampfsperre auf und dann gehen die rein.
Also schon auch gezieltes, geplantes Vorgehen.
Tatsächlich sieht es teilweise danach aus, ja.
Und wenn ich das, was du mir gerade erzählt hast, sofort anwende, dass sie sich Sachen merken können, wenn sie also an einem Dach Erfolg hatten, werden sie es am nächsten gleich wieder probieren mit der gleichen Strategie.
Ja.
Also sie lernen quasi auch noch beim Dachboden aufbrechen.
Ja, ja, und klar, und wenn dann die Welpen halt zum Beispiel irgendwo oben in einem Dach groß geworden sind, dann nehmen okay. die das natürlich auch sofort schon mit.
Und hört man das dann, wenn die da rumrandalieren?
Ja. Also der Gelert hat irgendwann mal gesagt, wenn es nicht mehr tippelt, sondern rumst, ist es ein Waschbär.
Und wenn es tippelt, ist es ein Marder oder was ist es dann?
Genau, Maus. Marder können es sein, Mäuse, Ratten, alles, man kann ja alles Mögliche irgendwie im Dach haben, aber ein Waschbär ist schon massiv lauter.
Was wiegt denn der so?
Es ist jahreszeitenabhängig, ja. Also die fressen sich zum Winter eine schöne Fettschicht an. Ich würde mal sagen, so Frühjahr, Sommer, irgendwas zwischen 4 und 8. Der schwerste, den ich gefangen hatte, das war, glaube ich, irgendwann im Ende Dezember oder so, der hatte 11,2.
Okay, also die machen schon ein bisschen mehr Rabatz als eine Maus.
Ja.
Jetzt gibt es ja eine große Diskussion, sage ich einfach mal so, und auch sehr große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Es gibt Bundesländer, da kannst du, also da zieht das Jagdgesetz vor, dass Waschbären als invasive Arten abgeschossen werden. Und Berlin ist da, glaube ich, wie sagt man, toleranter oder so. Ne? Also es wird nicht in der Form, ist es nicht freigegeben, oder? Oder was muss ich machen, wenn ich jetzt...
Darf ich den abknallen?
Genau, den darf ich nicht so einfach abknallen, genauso wenig, wie ich ihn wahrscheinlich mit nach Hause nehmen darf. Oder was mache
genau,
ich mit
aber das ist, aber das ist tatsächlich bundesweit so. Also ne, es gibt das Bundesjagdgesetz und dann gibt es die einzelnen Landesjagdgesetze. Und Berlin hat halt dadurch, dass Berlin ja quasi nur aus Stadt besteht, die Besonderheit, denn in sämtlichen sogenannten befriedeten Bereichen ruht die Jagd. Da darf nicht einfach rumgeballert werden. Mhm. Und Waschbären werden vor allem halt das, was ich auch gemacht habe, über Lebendfallen gefangen. Mhm. Ich lasse sie dann halt wieder frei oder habe sie wieder freigelassen. Die sogenannte jagdausübungsberechtigte Person für den entsprechenden, für das entsprechende Gebiet, die wird das Tier töten. Mhm. Und Fallenjagd ist in Berlin verboten. Es gibt Sondergenehmigung, so hatte ich die ja zum Beispiel auch für mein wissenschaftliches Projekt, beziehungsweise der Mensch mit dem Jagdschein, der daran beteiligt war, der hatte die Genehmigung. Und dann gibt es auch selten Fälle, wenn es halt wirklich irgendwie zum Beispiel in den hygienischen Bereich geht, dass da irgendwo ein Waschbär, keine Ahnung, in der Decke vom Krankenhaus sitzt oder irgendwie sowas. Mhm. Dann kommen schon auch die Stadtjagenden zum Einsatz. Aber ansonsten ist das in Berlin glücklicherweise nicht so häufig. Mhm. Denn, also ich habe jetzt gerade so ein bisschen was zu Leipzig gelesen. In Leipzig darf wohl wirklich jede Person auf dem eigenen Grundstück eine Lebendfalle stellen. Mhm. Muss dann aber wiederum, wenn der Waschbär drin ist,
die Jägerin
irgendwie dann rufen und die töten dann halt das Tier.
Du bist ja befreundet oder... kennst auf jeden Fall auch Mathilde Leininger, eine Tierärztin, die hier in Berlin ist und die einen Verein gegründet hat, Hauptsache Waschbär, und sich ganz stark macht für Kastration der Waschbären, um die Population, damit die Population nicht weiter hochgeht. Und leider Gottes ist es im Moment gerade, glaube ich, abgeschmettert worden, jetzt wohl auf Betreiben der Forstbehörde, die da nicht ganz mitgespielt hat. Aber dieser Verein hat ja eigentlich was sehr Sinnvolles vor, oder?
Ja, also wenn man in irgendeiner Form eine Populationskontrolle bei Waschbären durchführen möchte, dann ist vermutlich die Unfruchtbarmachung der sinnvollste Weg. Das wissen wir nicht. Also ich habe mit Mathilde zusammen die wissenschaftliche Studie konzipiert. Wir haben immer, wenn man mit Wildtieren arbeitet, muss man einen sogenannten Tierversuchsantrag stellen, den überprüft das LAGESO, also das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Und da haben wir die Genehmigung bekommen. Da muss man wirklich, das ist ein wahnsinnig umfangreicher Antrag, man muss alles offenlegen, was genau hat man vor, damit man sich wirklich auch nochmal damit auseinandersetzt, kann ich den Einfluss, den ich auf die Tiere dann ausübe, kann ich den irgendwie minimieren und Stress ersparen und eventuell die Stichprobenzahl irgendwie reduzieren und so weiter. Und genau, da haben wir die Genehmigung bekommen. Und dann braucht es halt aber wiederum, ne, wie gesagt, die Genehmigung von der Jagdbehörde, Lebendfallen zu stellen. Mhm. Mathilde hat extra einen Jagdschein gemacht, die hat extra einen Fallenstellschein gemacht und dann haben wir das bei der Jagdbehörde beantragt und waren da auch wirklich relativ viel in Kommunikation. Und am Ende haben sie aber beschlossen, dass weil wir nicht an, an ein wissenschaftliches Institut angegliedert sind, sondern weil wir einfach nur vielleicht in deren Augen zwei Freaks sind, die das irgendwie machen wollen.
Was ihr seid.
Haben sie ja, naja, ich habe ja tatsächlich nur einen wissenschaftlichen Hintergrund.
Ja,
ich habe
ja,
wissenschaftlich
ja.
gearbeitet. Eine der Begründungen war wirklich, dass wir nicht objektiv arbeiten können. Und das sehe ich tatsächlich auch so ein bisschen als persönliche Beleidigung.
Ja, Objektivität ist auch so ein Mythos. Ja? Ja. So von wegen, Journalisten sollen ja auch immer objektiv sein. Völliger Quatsch. Ich möchte kurz einmal das Spektrum der Wissenschaft zitieren. Es war ein regelrechter Festakt, zu dem sich am 12. April 1934 zahlreiche Gäste und Würdenträger am nordhessischen Edersee eingefunden hatten. Soldaten standen Spalier, feierliche Reden wurden gehalten, eine Blaskapelle spielte die Nationalhymne. Dann wurden zwei Holzkisten geöffnet, aus denen je ein Waschbärpaar in die Freiheit tapste. Zum wahrscheinlich ersten Mal betraten die aus Nordamerika stammenden Kleinbären damit einen deutschen Wald. Und nicht wenige ihrer zweibeinigen Nachbarn hofften, dass sie dort gut zurechtkommen würden. Schließlich war der Pelz der Tiere damals äußerst beliebt und teuer. Mhm. Das heißt, Waschbären wurden hier vor 90 Jahren angesiedelt, weil, ja, aus kommerziellen Gründen, ne, Pelz.
Tatsächlich hieß es, glaube ich, auch irgendwie zur Bereicherung der heimischen Fauna.
Gut, ja, toll, aber in Wirklichkeit ging es wie so häufig um Kohle.
Ja.
Jetzt hat die Evolution ja relativ zweifelsfrei bewiesen in diesen 90 Jahren, der Waschbär hat sich hier... Der
ist absolut resilient.
Hat sich hier gut zurechtgefunden, das ist ein robustes Kerlchen.
Ja.
Also er hat keine natürlichen Feinde.
Das stimmt nicht.
Okay, das klären wir gleich. Er hat volle Mülleimer.
Ja.
Ich glaube, auch so schnelle Imbisse sind noch anziehender als der normale Mülleimer, ne? Wenn er immer noch mal so halbe Burger oder Chicken McNuggets oder sowas, das ist ja ein Fest für die. So, und jetzt sind besorgte Bürger wie ich, denken sich, oh Gott, der Waschbär wird eines Tages die Weltherrschaft übernehmen. Wir müssen den jetzt hier mal, ihr meint, kastrieren, wisst aber auch nicht genau, ob das zum Erfolg führt, wäre halt mal ein Versuch. Werden wir sowas wie eine Wolfsdebatte kriegen, so... Pro Waschbär, Kontra Waschbär.
So haben wir die vielleicht schon?
Na, der Wolf absorbiert noch vieles, glaube ich.
Also doch, tatsächlich haben wir diese Debatte schon. Ich glaube, inzwischen ist es aber auch in die meisten Köpfe durchgedrungen, dass wir den Waschbär nicht mehr loswerden. Beim Wolf wurde es ja bereits einmal geschafft. Und ich denke, dass so diese ganz tief sitzende Angst, die viele Leute noch vorm Wolf haben zum Beispiel, da auch noch eine ganz große Rolle spielt, und das ist beim Waschbären nicht so. Beim Waschbären ist das wirklich ganz viel Unwissenheit, leider sehr viel Fehlinformation. Also wenn man nur einfach irgendwie mal nach Schlagzeilen sucht zu Waschbären, steht da direkt immer sowas. Also ja, da steht invasiv. Es wird irgendwie nie geklärt, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Mhm. Es gibt nämlich zwei Definitionen dafür. Dann steht da immer direkt was von Plage und irgendwie der frisst alle Amphibien auf. Und also das ist, die Presse ist in der Regel sehr negativ.
Entschuldigung.
Und,
ich möchte mich hiermit in aller Form für meine Branche und KollegInnen entschuldigen. Aber jetzt räum doch mal auf mit diesen ganzen Gerüchten.
Also das, was man denen immer unterstellt. Also ne, es ist klar, fressen Waschbären Amphibien. Und Waschbären plündern auch Vogelnester. Das ist, das wissen wir.
Tun so. Katzen auch.
Das tun Katzen, das tun Marder, das Störche. Tun Elstern, das tun Eichhörnchen. So, und bei den Amphibien irgendwie, Kröten werden auch gefressen von Füchsen, von Wildschweinen, von Störchen und so weiter. Es gibt einfach ganz, ganz viele andere Tiere, die diese Beutepopulation irgendwie bedrohen. Und die größte Bedrohung ist von uns Menschen. Also ne, ganz klar, die Amphibien haben in der Regel ein Problem, weil sie keine Laichgebiete mehr finden, weil der Grundwasserspiegel sinkt und alles trocken fällt. So.
Gut, aber es gibt zu ja auch, viele Waschbären wollen wir ja auch nicht.
Nein, was aber ist es gibt zu ja, viel? Genau. Es gibt ja auch eine große Studie, oder gab es im Müritz Nationalpark von einem, ich glaube, Biologen-Ehepaar. Ne? Und die haben ja geguckt, was frisst denn so ein Waschbär über 6 Jahre lang. Und der jetzt wirklich sich nur auf Vögel oder Vogeleier konzentrieren würde oder Amphibien oder so, aber er geht ja auch an die Kirschen vom Nachbarsbaum. Ja. Also und das, was die nachweisen konnten in dieser Studie, und das fand ich ganz interessant, ist, dass der so vielseitig ist in seinem Ess Verhalten, dass er letztendlich gar nicht die schwierigen Sachen wie jetzt Vogeleier ausplündern oder so oft macht, sondern viel eher guckt, was ist denn da gerade vor meiner Nase und sich dann daran labt. Ne? Also dieses,
okay, also.
Es ist eine invasive Art und er bedroht hier unsere Arten, die Biodiversität und so weiter, das ist so, das konnten die auf jeden Fall zeigen, nicht gegeben.
Genau, also Berit hat tatsächlich ihre Doktorarbeit darüber geschrieben und das Besondere an der Untersuchung, die sie gemacht hat, ist, sie hat halt nicht nur das quasi im getrockneten Kot geguckt, welche Nahrungsbestandteile hat sie, sondern sie hat Fütterungsexperimente gemacht und hat dadurch einen Korrekturfaktor erstellt, dass, okay, wenn ich so und so viel Gramm von der und der Art irgendwie im Kot finde, dann hat der Waschbär so und so viel Frischmaterial davon gefressen.
Ja.
Und dementsprechend konnte sie dann wirklich hochrechnen, okay, wie viele einzelne Individuen davon hat er denn wohl gefressen oder beziehungsweise alle Waschbären, die ich hier in meinem Gebiet habe. Und dadurch konnte sie halt tatsächlich zeigen, so ja, der frisst wirklich das, was es am meisten gibt und wo er am einfachsten rankommt. Mhm. Und
das ist eben ein schlaues Kerlchen.
Das ist, ne, Waschbären das nennt sich so, der ist ein totaler Generalist, was seine Nahrungssuche angeht. Und
wie der Mensch auch, ne?
Ja.
Okay, manchmal habe ich das Gefühl, unsere Söhne haben Waschbärgene, weil die auch alles essen, was ihre habhaft wird.
Ja.
Aber jetzt mal Gegenfrage, also wofür ist der Waschbär gut? Hat der auch irgendwelche positiven Seiten? Also könnte man ihn Waschbär als Haustier, gibt's sowas? George Clooney hat ein Schwein.
Es gibt Leute, die halten Waschbären als Haustiere, ja.
Mhm. Da gibt es ja auch sowieso diese Regel, ne? Wenn du einen mitnimmst nach Hause, dann darfst du ihn nicht wieder in die Natur entlassen, oder?
Was?
Also wieder nicht wieder aussetzen.
Man darf Waschbären, die sich einmal in menschlicher Obhut befunden haben, nicht wieder freisetzen.
Genau.
Das heißt aber nicht, dass du die zu Hause behalten darfst, sondern auch da hat man sehr viele Auflagen zu erfüllen.
Mhm. Also ne, brauchst du ein Waschbärgehege.
Zum Beispiel, ja, da gibt es die Vorschriften, ich glaube, es ist für zwei Tiere braucht es 24 Quadratmeter und irgendwie sonst noch so ein paar Auflagen.
Also Haustier, Kuscheltier ist jetzt nicht so Waschbären-Sache.
Es gibt sicherlich einzelne Individuen, denen man das beibringen kann, wenn man die von Welpe auf hat.
Okay, wofür ist der Waschbär sonst noch gut? Ist Waschbärkot zum Beispiel besonders guter Dünger?
Nee, also das, was ich den Menschen versuche zum Beispiel zu erklären, wenn sie bei mir anrufen und weil ihr Rasen umgegraben wurde, die holen die Engerlinge daraus. Engerlinge fressen zum Beispiel, soweit ich weiß, gerne an den Wurzeln von Rosenbüschen.
Mhm.
Also könnte man ihn dahingehend tatsächlich als Nützling bezeichnen.
Waschbär als Rosenretter, das funktioniert gut. Vielleicht können wir noch irgendwas mit Fußballrasen machen. Dann hast du sie direkt, dann haben wir das Herz für den Waschbären entdeckt. Wie verläuft so ein klassischer Anruf? Der Garten ist umgegraben, kommen Sie mal, das war ein Waschbär. Man würde ja auf Wildschwein kommen,
ja.
Tatsächlich sieht es teilweise so aus, als wäre ein Wildschwein da durchgegangen. Also, ja, doch. Also ich war schon in Gärten, das sah dann aus wie Kartoffelacker. Also da war wirklich von der Rasenfläche nichts mehr zu sehen. Für solche Sachen fahre ich tatsächlich nicht hin. Weil das, also da ist dann auch jede Rasenfläche irgendwie gleich. Bisher habe ich positive Rückmeldungen davon bekommen, wenn ich empfohlen habe, dass die Leute sich einen Wassersprenger mit Bewegungsmelder installieren. Mhm. Also das, ne, funktioniert wie Außenbeleuchtung, da ist ein Sensor dran, Tier betritt die Rasenfläche und kriegt eine Dusche. Und Waschbären lieben Wasser, die können fantastisch gut schwimmen, die suchen sich im flachen Wasser ihre Nahrung, aber Wasser von oben finden die überhaupt nicht gut.
Ach komm.
Ja.
Das ist ja mal eine richtig,
richtig guter
sozialverträglich,
Tipp.
Ökologisch korrekte Waschbärabwehr.
Ja.
So, und wenn du jetzt gefragt wirst, wie mache ich meinen Dachboden, meinen Speicher da oben waschbärsicher?
Für sowas muss ich mir tatsächlich das Gebäude vor Ort angucken. Also weil jedes Haus ist da irgendwie anders. Klar, ne? Klassisch sind das irgendwie Fallrohre, die Waschbären irgendwie hochklettern können.
Dann, also innen, in den Rohren
nee,
hoch?
Nee, von außen. Waschbären klettern Fallrohre wie Menschen, die eine Palme erklettern. Also die umfassen das mit ihren Vorderpfoten und drücken sich dann mit den Hinterpfoten hoch. Und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Wege versperren kann. Und das ist wirklich abhängig von der Fassadenstruktur zum Beispiel. Was ist da noch drumrum? Also dieser Schutz muss dann auch an der richtigen Stelle sitzen, damit er nicht einfach zu umklettern ist für das Tier und so weiter. Also
das ist dann aber auch schon mal ein bisschen was Gröberes, sodass die einfach nicht mehr weiterklettern.
Genau.
Also ein paar Stacheln oder...
Stacheln bringen überhaupt gar nichts. Man kann auch einfach auf Stacheldraht oder Nahtodraht, das kann man knicken. Also da gehen die dran vorbei. Das ist eher eine Kletterhilfe. Nee, das ist eher was in Form von einem Schutzblech, was da, was da drum gesetzt wird, das er halt nicht mehr umfassen kann.
Ah. Genau. Und wenn du jetzt auf Deutschland guckst, gibt es dann... Ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, weil dieser See, von dem du da eben, oder dieses Aussetzen, das ist ja in Nordhessen oder nahe Kassel. Und ich habe irgendwo gelesen, da soll es auch tatsächlich nach wie vor die größte Waschbärenpopulation geben. Ist das so oder gibt es in Deutschland auch Gegenden, wo der Waschbär gar nicht auftritt? Weißt du das?
Nee, das weiß ich tatsächlich jetzt gerade nicht so genau. Es gibt ja aber, also es war ja nicht nur in Hessen die Situation, wo Waschbären freigesetzt oder freigekommen sind, sondern ne, die Population, die wir hier haben zum Beispiel, die stammt aus Wolfshagen bei Strausberg, Nordosten von Berlin. Da sind Tiere Ende des Zweiten Weltkriegs aus einer Pelztierfarm entkommen. Es gibt zwei verschiedene Geschichten, wie es dazu gekommen ist. Im Endeffekt ist es egal, die haben wir dann hier. Und dann gab es noch im Harz und in Sachsen auf jeden Fall Momente, wo mehrere Tiere freigekommen sind. Das hat Marietta Fischer mit Kollegin 2015 publiziert. Die hat genetische Proben von allen möglichen toten Waschbären genommen und die untersucht und kann da tatsächlich ganz klar sagen, dass die genetisch so voneinander verschieden sind, dass das unterschiedliche Events gewesen sein müssen.
Da habe ich jetzt noch mal eine ganz andere Frage. Es gibt auch immer noch, habe ich mal gehört, auch von jemandem, der auf dem Land wohnt, dass als die DDR nicht mehr existierte, dass da eben so mancher Naturpark auch plötzlich ein Problem hatte, nämlich wie finanzieren wir uns noch oder wie kriegen die Tiere Futter und dann auch Käfige aufgemacht wurden, wo meinetwegen Waschbären drin waren oder eben auch Wölfe und dass diese, zumindest habe ich das von den Wölfen gehört, dass diese Wolfspopulation eigentlich gar nicht hier heimische Wölfe, die eingewandert sind, aus Osteuropa sind, sondern dass das kanadische Wölfe sind. Kann das sein? Weißt du
bei
das
Wölfen
davon?
Weiß ich es wirklich nicht, aber bei Waschbären sicherlich. Also das, ne, auch bei der gleichen Untersuchung wurde schon auch erkannt, so, okay, es gab auch kleinere Events, wo einzelne Tiere irgendwie freigekommen sind, ja.
Weiß man, wie viele Waschbären es in Deutschland gibt?
1,6 Millionen habe ich gelesen.
Es gibt immer wieder so Hochrechnungen.
Fast so viel wie Thüringen.
Also es gibt tatsächlich immer wieder so Hochrechnungen und die einzige Datenquelle, die es dazu gibt, ist die sogenannte Jagdstrecke, also wie viele Tiere wurden erlegt oder sind irgendwie.
Und das rechnet man dann irgendwie hoch.
Und das wird dann hochgerechnet. Ich finde das wahnsinnig schwierig und extrem ungenau, weil die Jagdstrecke vor allem auch widerspiegelt, wie intensiv eigentlich bejagt worden ist.
Ja. Wie ist das denn überhaupt? Also ich habe auch gelesen, ich weiß nicht, ob ich es auf deiner Homepage gelesen habe, aber dass wenn jetzt gejagt wird oder es werden Waschbären erschossen, dass die Population trotzdem hoch bleibt.
Ja.
Ja. Wie kommt das zustande? Das ist ja eigentlich erstmal so ein bisschen ein Paradox.
Naja, das ist tatsächlich, ich glaube, das machen alle landlebenden Säugetiere, die wir hier haben, so. Also von Wildschwein wissen wir das ja auch. Die kriegen ja inzwischen sogar zweimal oder sogar dreimal im Jahr irgendwie Frischlinge. Bei Waschbären ist es tatsächlich auch untersucht worden, schon irgendwie Ende der 80er. Rubble und Barnes haben in Kansas eine Vergleichsstudie gemacht, haben da zwei Gebiete untersucht. In dem einen wurde bejagt, in dem anderen nicht. Ich gucke jetzt mal eben, diese Zahlen habe ich mir nämlich extra nochmal aufgeschrieben, damit ich hier bloß kein Blödsinn erzähle. Und zwar in dem Gebiet, in dem bejagt wurde, wurde dann die Population um 52,5% reduziert. Also wirklich über die Hälfte der Population ist zu Tode gekommen. In dem anderen Gebiet durch so Straßenverkehr oder natürliche Todesursachen nur so ein Viertel der Population. Und dann hat man gesehen, okay, wir haben jetzt in dem einen Gebiet, in dem bejagt wurde, plötzlich tragende Jährlingsfeen. Also Waschbärweibchen werden zwar im ersten Jahr geschlechtsreif, beteiligen sich aber unter Normalbedingungen erst im zweiten Jahr an der Reproduktion. Und so war das dann tatsächlich in dem Gebiet, in dem bejagt wurden. 38% der Jährlingsfeen waren trächtig oder hatten Welpen und in dem anderen Gebiet überhaupt gar keine.
Und das heißt, Jagd erreicht das Gegenteil.
Richtig. Es wird einfach nachproduziert. Es nennt sich Mhm. Kompensatorische Fertilität.
Mhm. Ja. Klingt auch total logisch. Also ja, so ein natürlicher Prozess.
Ja. Genau. Und bei Waschbären ist es ja so, ne, durch ihre hohe soziale Toleranz, die legen halt in ihren Streifgebieten legen die Latrinen an. Also so Gemeinschaftstoiletten, die von allen genutzt werden.
Ach, komm.
Und darüber kommunizieren die. Und darüber kriegen die halt auch mit, wenn es einen massiven Bestandseinbruch gab.
Das heißt, die Toilette ist quasi so eine Art Austauschort über Gerüche und so.
Genau.
Da ja, und wer welches Individuum ist noch da und welches nicht, kommt nicht mehr. Ne?
Ach komm, ja, das ist ja interessant. Ja, ja, ja.
Genau. Also im Müritz-Nationalpark, während Frank und Berit Michler da ihre Studien gemacht haben, gab es auch einen massiven Bestandseinbruch, allerdings nicht durch Jagd, denn dort wurde nicht bejagt, sondern durch das Staupevirus. Das ist auch in Nordamerika die Haupttodesursache von Waschbären. Und da konnten sie das tatsächlich auch beobachten. Also innerhalb von einem Jahr sofort wieder aufgefüllt. Wahnsinnig viele Jungtiere plötzlich. Mhm. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass gerade in Siedlungsbereichen sollte man davon echt Abstand nehmen, weil man sorgt nur für mehr Komplikationen. Mhm. Denn Waschbärweibchen bringen ihre Welpen gerne in Dächern zur Welt. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt dafür sorgt, dass mehr Welpen zur Welt kommen müssen, weil es einen Bestandseinbruch gab, wird es eventuell auch mehr Schäden an Dächern geben.
Mhm. Jetzt hast du vorhin irgendwo gesagt, ich weiß nicht, ob Hajo das gefragt hat, aber Hajo hat gesagt, es gibt keine natürlichen Feinde. Da hast du so ein bisschen
empört geguckt.
Erklär doch mal, wer sind natürliche Feinde von Waschbären in Deutschland außer Autos?
Also erstmal kurz, ne, das ist eins der gängigsten Vorurteile tatsächlich, was mir da immer so wieder irgendwie begegnet.
Ja.
Wenn man sich jetzt mal die Nahrungspyramide im Tierreich irgendwie anguckt, dann gehören Waschbären zu den sogenannten Raubtieren der zweiten Ordnung.
Mhm. Mhm.
Die sind auf der gleichen Stufe mit Füchsen zum Beispiel.
Mhm.
Dementsprechend kann man auch sagen, Füchsen hätten keine natürlichen Feinde. So, natürliche Feinde für einen Waschbären sind zum Beispiel für Waschbärwelpen Füchse. Mhm. Können da gefährlich werden.
Seeadler?
Richtig. Ich habe meinen allerersten Waschbärwelpen im Müritz-Nationalpark gesehen. Der wurde oben im Horst verfüttert an den Jungvogel.
Oh.
große Greifvögel sind auch für die Welpen gefährlich. Und für ausgewachsene Waschbären, das ist jetzt in Berlin eher unwahrscheinlich, wären es Wölfe und Luchse.
Mhm. Luchse gibt es ja auch wieder in der Lüneburger Heide und nee, Quatsch, da gibt es Goldschakal.
Goldschakal wäre dann auch eher wieder so, ne, weil von der Größe wie Fuchs eher für die Welpen gefährlich, genau.
Mhm.
Und dann, was halt ganz gerne vergessen wird, was aber eigentlich auch zu den natürlichen Feinden gehört, denn die haben wir Menschen nämlich auch, das sind Viren.
Mhm.
So, und wie gesagt, das gerade schon erwähnte, ne, Staupevirus, das ist in den USA nach wie vor die Haupttodesursache von Waschbären.
Mhm. Wo du gerade in Nordamerika bist, gibt es da, ich meine, die haben ja schon ein bisschen länger mit Waschbären zu tun, gibt es da Erfahrungen, von denen du hier profitieren kannst? Also wie man so eine Population so einigermaßen übersichtlich hält oder nix?
Auch da, also ne, es gab noch nie eine wissenschaftliche Studie, die untersucht hat, ob Unfruchtbarmachung von wildlebenden Waschbären nachhaltigen Effekt auf die Populationsdichte hat.
Das wäre eure.
Deswegen wollen wir das ja unbedingt machen.
Mhm.
Ne, das ist jetzt noch keine direkte Managementmaßnahme, die wir da vorhaben, sondern wirklich die wissenschaftliche Untersuchung, ob man das dann eventuell als Managementmaßnahme etablieren könnte.
Mhm.
So.
Ja.
Genau. Und in den USA wird auch nach wie vor einfach bejagt und ansonsten auch viel auf Schutzmaßnahmen gelegt.
Mhm. So. Jetzt hast du gerade von den natürlichen Feinden der Waschbären gesprochen, aber bei Viren fallen mir natürlich auch sofort Zoonosen ein. Also das ist ja vielleicht auch mit Corona irgendwie klar, dass wir inzwischen mehr nach Zoonosen, gibt es dazu irgendwelche Untersuchungen? Also ist der Waschbär als Virenschleuder für Menschen gefährlich?
Der Waschbär hat zwei potenzielle Zoonosen, oder die er haben kann. Das eine wäre Tollwut, aber Deutschland gilt seit 2007 oder 2008, ganz genau weiß ich es nicht, als tollwutfrei. Und das andere ist der Waschbär-Spulwurm. Da sitzen die Eier wie beim Fuchsbandwurm im Kot und sind potenziell auf Menschen übertragbar. Für Berlin-Brandenburg kann man da nach wie vor noch Entwarnung geben, weil, ne, wir haben hier eine andere Gründerpopulation, die hatten den offensichtlich nicht. Das heißt, der Waschbär-Spulwurm hier kommt noch nicht vor.
Mhm.
Das Landeslabor Berlin-Brandenburg untersucht jährlich wirklich mehrere hundert tote Waschbären aus der Region und bisher haben sie den noch nicht entdeckt. Und aber so Hessen und Süddeutschland, da ist er wirklich in der Population sehr weit verbreitet. Irgendwie 75-80% der Tiere haben den da.
Können die daran sterben oder was macht dieser Wurm? Frisst er die von innen auf?
Nee, das ist ja, das ist ja nur immer, es wird dann gefährlich, wenn so ein Parasit auf ein Fehlwirt kommt. Mhm. Und wir Menschen werden halt
Fehlwirt. Okay, wir werden Fehlwirt.
Und genau, den Waschbären macht das gar nichts. Und aber auch halt, ne, in den dicht besiedelten Bereichen, wie jetzt zum Beispiel Kassel, da kommt der Waschbärspulwurm vor. Es gibt deutschlandweit 3 bekannte Fälle, wo diese Krankheit bei einem Menschen ausgebrochen ist. Mhm. Diese 3 Leute hatten engen Kontakt zu Zahnwaschbären. Mhm. Deswegen, das Risiko ist wirklich äußerst gering. Mhm.
Zum Schluss brauche ich noch 2 Informationen von dir, womit man in Zukunft auf so Stehpartys glänzen kann. Ne? So Waschbär-Geheimwissen. Was ist das größte Rätsel für dich als Wissenschaftlerin? Also vielleicht auch das größte Faszinosum an diesen Tieren, wo man sich denkt so, boah, warum können die denn das oder wieso machen sie das? Oder hast du den Waschbären quasi so durchgespielt? Also du kennst ihn in- und auswendig.
Darüber habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht. Aber es gibt wirklich ganz viel, was wir noch nicht wissen vom Waschbären. Aber ob es da jetzt irgendwie so...
Gib, sag mal, ein Beispiel, was du noch nicht weißt über den Waschbären.
Ist der Waschbär monogam?
Ist er nicht.
Ist der Waschbär, sind Waschbären gute Eltern?
Die Mütter, ja, die Väter haben damit überhaupt nichts zu tun.
Wie überall.
Genau. Ja. Also ja, die Mütter sind wahnsinnig fürsorglich.
Ja. Wenn du sagst, sie sind sozial tolerant, was meinst du damit?
Naja, das ist halt wirklich, also ne, die Waschbärdichte wird vor allem beeinflusst durch Zugang zur Nahrung und Zugang zu Unterschlupf. Mhm. Und wenn es von beiden viel gibt, dann kommen da auch dementsprechend viele Waschbären vor.
Teilt der Waschbär? Also
akzeptiert der andere, wenn er da seine Futterquelle hat?
Leben ja, also das kann man glaube ich tatsächlich vor allem in Kleingartenkolonien ganz gut beobachten, wenn die Kirschen reif sind. Also da sitzen mehrere Tiere im gleichen Baum.
Und muss man sich die so als Kommunen vorstellen oder eher so als versingelte Pärchen oder Mutterkinder oder...
Naja, das ist halt unterschiedlich. Also ne, deren Sozialstruktur heißt halt Fish and Fusion. Das heißt, die nutzen teilweise die gleichen Schlafplätze. Mhm. Dann splitten sich aber zum Beispiel die 3 Tiere aus dem Baum A, splitten sich dann irgendwie in der Nacht auf und treffen dann andere von Baum C irgendwie an der Nahrungsquelle 1. Also die sind halt entspannt miteinander, würde ich sagen.
Ja, nee, das und treffen sich gut auf der gemeinsamen Toilette.
Ja, um da Informationen auszutauschen. Genau. Ich finde, das ist mal für so jemand, der von der Tageszeitung kommt, nochmal ein ganz neuer Aspekt, wie man Leute so zu Informationen bringt. Aber gut, ist ein anderes Thema. So, und was ist jetzt, wenn das mit der Kastrationsforschung nicht klappt, was willst du dann als nächstes erforschen? Die Kreuzotter.
Nee, wenn, dann würde ich wirklich schon irgendwie bei Säugetieren bleiben. Ja. Das ist schwer zu sagen. Ich finde tatsächlich gerade, ich mag meinen Job, also weil es ne, so wirklich angewandt ist und ich kann den Menschen helfen, das Problem loszuwerden, ohne dass den Tieren irgendwie was passiert. Also das finde ich schon echt ziemlich gut. Ich habe lange gedacht, ich werde sowieso mit Wissenschaft nichts mehr zu tun haben. Mhm. Deswegen das Projekt jetzt, das fiel mir so ein bisschen vor die Füße. Mhm. Also... Ja, muss ich dann mal sehen. Aber wir haben ja noch nicht aufgegeben. Also wir werden wir werden es zum nächsten Jahr wieder probieren. Wir sind halt an die Saison gebunden, weil wir nicht das ganze Jahr über Waschbären fangen und narkotisieren können, beziehungsweise nicht wollen, weil das Narkotikum kann halt einen negativen Einfluss auf
die Schwangerschaft
auf die Föten haben oder auf die Milchproduktion und so. Mhm. Genau, deswegen ist man da tatsächlich auf die Spätherbst-Wintermonate beschränkt.
Hm. Ich habe immer zum Schluss eine Frage und zwar, was macht dir Mut, jetzt vielleicht auch auf deine Arbeit bezogen?
Was mir Mut macht, wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, dass ich mal in einer Diskussion die Menschen dann auch noch erreichen kann, die vielleicht ihre vorgefertigten Meinungen hatten und sich dann aber wirklich durch Argumentation und denke schon, dass ich bei dem Thema wirklich weiß, wovon ich spreche, dass ich die da tatsächlich zum Umdenken kriege. Mhm. Also das, genau.
Und letzte Frage, dein allerschönstes Waschbärerlebnis?
Langsam ging die Sonne unter. Seine Pfote berührte deine Hand.
Also jetzt ist gut. Hajo aus.
Mein allerschönstes Waschbärerlebnis.
Oh ja, Begegnung.
Auf einmal standen drei Waschbären mit so einer E-Gitarre auf der Richtung und haben dein Lieblingslied gespielt.
Kann ich tatsächlich nicht so richtig sagen, weil jetzt bei meiner jetzigen Arbeit sehe ich selten Waschbären. Mhm. Und vorher bei der wissenschaftlichen Arbeit habe ich sie halt einfach sofort in Narkose gelegt.
Aber du siehst ja manchmal, wenn du auf Dachböden bist oder wenn jemand sagt, ich habe hier im Kamin irgendwie laute Geräusche und das ist Fell, dann siehst du schon manchmal kleine Waschbären, oder?
Ja, aber das ist, ich finde das dann auch niedlich und so, ne? Aber das ist da tatsächlich, da bin ich einfach bei der Arbeit. Das ist wirklich eine andere Seite von mir da.
Tja. Würdest du denn einen aufnehmen, wenn jetzt so ein kleines Wesen da ohne Mutter dastehen würde?
Ein Findelwaschbär würdest du nicht.
Also fänden, glaube ich, meine Hunde auch nicht so gut, fänden meine MitbewohnerInnen auch nicht so gut. Mhm. Wobei die eine vielleicht schon, aber...
Man will sie auch nicht drauf ankommen lassen.
Aber nee, also ich beobachte die gerne und ich besuche auch gerne Mathilde mit ihren Waschbären. So. Ich finde das dann irgendwie schon auch schön, aber ich selber möchte das nicht haben.
Mhm. Nee. Waschbären würden Caro W. wählen, wenn sie könnten und dürften. Ganz herzlichen Dank. Ja, die Initiative Pro Waschbär, gibt's die schon? Sonst würde ich die einfach mal so anregen, weil Pro Waschbär klingt irgendwie gut, das hat sowas Positives. Eine These, ganz zum Schluss fällt mir noch ein, habe ich gestern mit Suse drüber geredet. Die Waschbären haben natürlich auch das Wahnsinnsglück, dass sie so einen netten Namen gekriegt haben. Waschbär, das ist nicht bedrohlich, das ist putzig. Mhm. Ich meine, im Englischen, du trägst ein T-Shirt, Raccoon, ja. Das klingt schon wieder eher so
ein bisschen
hart.
Rabauzig.
Ja, aber so, das trifft es tatsächlich eher, weil soweit ich weiß, kommt das irgendwie von einem Native American Dialekt. Mhm. Wie genau da jetzt die Bezeichnung ist, weiß ich nicht, aber da heißt es halt so, der mit seinen Händen kratzt und schabt.
Ja, genau.
Also trifft es halt viel besser, aber im Französischen heißt er zum Beispiel Waschratte.
Waschratte, rein imagemäßig totaler Downer. Ja? Ja. Und der kratzt und beißt und Flecken hinterlässt, ist auch kein schöner Name. Ja. Hat echt Schwein gehabt mit der deutschen Sprache. Also ihr Waschbären, ja, verhaltet euch anständig da draußen. Ein ganz herzlicher Dank an Herrn Duk und Juri, die sich echt hier inzwischen ganz gut eingegroovt haben. Und natürlich an Caro W. Wir wünschen ihr noch ganz viele Dachböden, die du sichern kannst im Sinne von Mensch und Waschbär. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Ein Podcast von Funke.